Die Menschheit sucht ständig nach Glück, doch sie erkennt es oft erst, wenn es vergangen ist. Milan Fürst. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, / macht fertig, / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir eine neue Folge starten können. Heute mal aus einem Hotelzimmer. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, aber mit richtig Equipment aus dem Hotelzimmer aufgenommen habe. Ich würde sagen, gar noch nie. Wobei, das Zoom-Gerät hatte ich schon einmal, aber da musste ich mich so irgendwie vors Bett setzen und voll ruhig sein und so weiter. Ja, und irgendwie habe ich mal ASMR, glaube ich, so irgendwie sowas in der Art aufgenommen. Und dann das alte Mikro. Oh, schön. Ich gehe. Oh Gott, ich bin fertig, ne? Also, ich sitze hier im Hotel. Gestern bin ich mit jemandem, ich muss ja nicht sagen, wer, ob Kumpel oder Familie, könnt ihr jetzt raten, bin ich mit jemandem von meinem Wohnort ungefähr 2,5 Stunden mit dem Auto gefahren. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt, so eine lange Strecke zu fahren. Und ich fand das Auto von ihm, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist so ein langes, ich glaube, man sagt Coupé dazu, oder? Und ich finde die Decke dann einfach unwahrscheinlich tief, sodass man immer das Gefühl hatte, man musste so ein bisschen so die Schultern hochziehen oder den Kopf einziehen, so. Wisst ihr, was ich meine? Ich fand das ganz komisch irgendwie. Auch wenn man sich irgendwie ein bisschen ausgebreitet hat, das hat es irgendwie nicht gebracht. Also das wäre jetzt überhaupt nicht meine Autowahl, so, ne? Weil auch wenn man hinten gesessen hätte, da hätte man sich ja den Kopf gestoßen. War ja auf jeden Fall 2,5 Stunden. Und wenn du dann irgendwann nicht mehr so richtig weißt, was du sagen sollst, also uns ging nicht das Gesprächsthema aus, aber es war so, es wurde dann dunkel, weil ab 16 Uhr ist ja gefühlt schon dunkel und dann war es so irgendwie so bedrückend und ich bin sowieso sehr so ein bisschen autofahrtechnisch nachtblind, aber ich musste ja nicht fahren, aber es hat trotzdem, war irgendwie ein komisches Gefühl und man hatte immer zu Angst, dass es schneit und regnet und so, ne? Und dann haben wir irgendwann Musik gehört, aber wir haben halt komplett den unterschiedlichen Musikgeschmack. Ja, es war, naja, und dann waren wir abends da, haben eingecheckt hier in so ein wirklich, wirklich Billo-Hotel. Also es ist wirklich krass, aber es geht. Ich habe es mir wahrlich schlimmer vorgestellt. Ich bin ja nur zum Support hier, um ehrlich zu sein. Ne? Ich bin einfach, den Menschen möchte ich supporten, dem geht's nicht so gut und so weiter. Naja, der ist heute dann irgendwie einen halben Tag weg, während ich jetzt den Podcast aufnehme, den ihr morgen dann veröffentlicht bekommt. Ja, und jetzt sitze ich hier, und mir war die ganze Zeit kalt, und mir war Essen und saufen. Ich bin fertig. Ich bin müde. Mein rechtes Nasenloch ist zu. Fragt mich nicht, warum, kein Plan. Ich muss den Podcast aufnehmen. Ich muss arbeiten. Ich muss was für einen Adventskalender machen. Ich muss 3 Outfits shooten. Genau. Plus OF-Bilder und so. Oder OF-Einblicke. Ja. Und dann wollte ich mir eigentlich noch die Stadt angucken. Und das muss man ja schaffen vor 16 Uhr, sonst ist es ja wieder stockdunkel und weiß ich nicht, ob es so safe für mich alleine dann ist. Ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt, wie lange das dauert. Ja. Ne? Also ist wohl nicht so nett. Naja, auf jeden Fall begebe ich mich jetzt in die Podcast-Zeit. Gearbeitet habe ich jetzt. Und danach werde ich Bilder machen. Ihr kannst halt keine Bilder machen, ne? Sind wir ehrlich. Aber ich habe einen Balkon, deswegen den werde ich nutzen. Ich habe extra einen Ledermantel mitgenommen und dann kann man sich da wenigstens drauf freuen und ich habe was Nützliches getan. Aber ich kenne mich auch, ich hetze mich dann so die ganze Zeit, bin so im Stress, bin so im Machen und dann werde ich wahrscheinlich in die Stadt gehen. Da gehe ich dann 1-2 Stunden alleine längs, ist dann irgendwann ja auch ein bisschen langweilig, werde was zum Mittagessen und so. Und dann ist es wahrscheinlich 14 Uhr und ich denke, hä? Ich habe mich so viel zu sehr beeilt, so ungefähr. Naja, mal sehen, man wird sehen. Aber es hat geklappt, ich bin nicht krank geworden. Ja, aber so 2,5 Stunden Autofahren finde ich fürchterlich, um ehrlich zu sein. Ich habe es mir so, ach, die 2 Stunden, aber es war dann doch zu lang irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich bin es auch überhaupt nicht mehr gewohnt. Bahnfahren ist was anderes irgendwie, man kann sich bewegen, man kann auf Klo gehen, man kann arbeiten. Aber wenn du da so eingefercht im Auto bist, naja. Gut, heute, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe sogar den Kalender mitgenommen. Also nicht den ganzen Kalender, sondern ich habe mir das Abreißblatt einfach in die wie sagt man, das ist so eine Aufbewahrungsbox für die ganzen Gerätschaften. Also fürs Mikrofon, fürs Kabel und für das Zoom-Gerät, Aufnahmegerät. Und es ist aber leider ein langweiliger Zettel, was auch immer da unten steht, ne? Also hier steht immer der Titel vorne drauf und hinten dann die Erklärung. Unten steht dann 23.24. Samstag, Totensonntag, November 24. Und rechts steht dann Schütze, gut, das weiß ich. Und darunter steht dann 7.53 Uhr bis 16.23 Uhr. Heißt das, wie lange die Sonne da ist? Weil darunter, achso, das ist dann Samstag und Sonntag ist 7.55 Uhr bis 16.22 Uhr. Daneben ist aber nochmal 0, 0, Doppelpunkt 22. Was das wohl heißt? Aber die meinen bestimmt, wann Licht ist. Und rechts ist, wann der Mond da ist. Also da ist dann so ein Halbmond und steht 13.45 und 13.56. Was auch immer das alles bedeutet. Naja. Heute ist der Begriff leider Ewigkeitssonntag, also der letzte Sonntag des Kirchenjahrs. Kennt man hoffentlich so größtenteils. Ich kann es trotzdem natürlich vorlesen. Ich bin wirklich ein bisschen stolz auf mich, dass ich den Zettel mitgenommen habe, weil ihr kennt mich. Ich bin ja ein kleiner Vergesser, ne? Also in so Sachen, die nichts Planungstechnisches bedeuten, bin ich an sich ist aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Naja. Heute widmen wir uns dem letzten Tag des evangelischen Kirchenjahrs, den man traditionell Toten- oder auch Ewigkeitssonntag nennt. Habt ihr gerade gehört, dass ich Torten gesagt habe? Ich scheine Hunger zu haben. Gefrühstückt habe ich aber tatsächlich schon. An diesem Tag gedenken evangelische Christen der Verstorbenen, wobei der Begriff Ewigkeitssonntag, das durch den Tod Christi erlangte Ewigkeit, ewige Leben und das jüngere Gericht in den Blick nimmt. Das Wort Ewigkeit existiert im Althochdeutschen als Ewigkeit, im Mittelhochdeutschen als Ewigkeit, während Allerheiligen in verschiedenen Formen seit dem 4. Jahrhundert gefeiert wird. Ist der Ewigkeitssonntag erst rund 200 Jahre alt. König Wilhelm III. Von Preußen führte ihn 1816 ein. Der Beweggrund ist nicht ganz klar. Vielleicht gedachte er derjenigen, die 1813 bis 1816 in den Befreiungskriegen gegen Napoleon gefallen waren, oder der Königin Luise, die 1810 das Zeitliche gesegnet hatte. Hinzu kam, dass es im evangelischen Kirchenjahr noch keinen Gedenktag für den Verstorbenen gab, so Helmut Merkel in einem Artikel der Theologischen Realenzyklopädie. An diesem stillen Feiertag, an den letzten Veranstaltungen und Feste untersagt sind, schmücken die Hinterbliebenen die Gräber mit Blumenkränzen und Kerzenlichtern. Hat das dann auch was mit Totensonntag zu tun? Was ist Totensonntag? Weil es dürfen ja die Weihnachtsmärkte so grundlegend eigentlich erst am Montag anfangen, weil ja der Blöde, also ich sag das so, tut mir leid, wenn ich hier auf die Füße trete, aber weil ja der Blöde Totensonntag ist, weil jetzt hätte ich zum Beispiel nachher mir schön den Weihnachtsmarkt hier angucken können, hier ist nämlich einer, aber nein, hat ja alles zu. Guten Tag. Oh, ich muss mal mein Handy auf lautlos machen. Das habe ich vergessen tatsächlich, weil ich muss ja erreichbar sein. Was zum Teufel? Ich habe gerade ChatGPT auf. Ewigkeitssonntag. Sowas wie? Ah, jetzt, also die Leute, die richtig christlich sind, die denken gerade, bist du doof. Oh! Ja, der Ewigkeitssonntag und der Totensonntag sind im Wesentlichen dasselbe. Beide Begriffe beziehen sich auf den letzten Sonntag im Kirchenjahr und der evangelischen Kirche der traditionell dem Gedanken an den Verstorbenen gewidmet ist. Er wird am Sonntag vor dem ersten Advent gefeiert, also same. Gut zu wissen. Ich merke gerade, dass die Putzfrau nebenan ist. Ich habe noch nicht Bescheid gesagt, aber ich habe ein Bitte-nicht-Stören-Schild rausgehängt. Mal gucken, wie ernst das hier genommen wird. Ich hatte auch schon 5-Sterne-Hotels, wo sie trotzdem reingekommen sind. Also, mal gucken, was so ein 3-Sterne-Hotel schafft. Das ist, also wirklich, ich habe nichts dagegen, ne? Und ich weiß auch, manche reisen so und ich glaube auch, das kann was, ne? Außer das Bad, was hier wirklich mini ist. Ich habe mir natürlich extra ein Doppelzimmer gegönnt, weil ich kann nicht in so einem... Das frustriert mich. Ich kann das gar nicht sagen, warum, aber das fühlt sich für mich falsch an, in ein Einzelzimmer zu gehen, wo wirklich nur ein kleines Bett an die Wand geschoben wurde. Das kann ich nicht, da bin ich raus. Ich kann dir das nicht sagen oder kann euch das nicht sagen, warum das so ist. Ich brauche so ein großes Bett und ich brauche das Feeling vom Doppelzimmer. Weiß ich nicht, gönne ich mir vielleicht einfach, weil ich eben keine Beziehung oder so habe. Vielleicht ist es genau das. Wisst ihr, was ich meine so? Kann ja sein. Huch, ich wollte eigentlich meine Podcast-Folge heute öffnen. Meine Notizen. Ja, und zwar habe ich ja gesagt, ich möchte über das Thema Gregorian Romane und Fetisch oder BDSM sprechen. Oder? Und dazu habe ich mir dann ein bisschen was rausgesucht und das kauen wir jetzt mal alles gemeinsam durch. Gott, ich habe mir wirklich sehr viel rausgesucht. Ich habe tatsächlich so recherchiert, dann habe ich auf Englisch recherchiert. Ist ja mein totaler Traum. Hast mir dann übersetzt und zum Schluss habe ich nochmal ChatGPT drüber gefragt und so Einzelheiten und so. Und das gehe ich jetzt mit euch einfach durch, was ich so rausgefunden habe. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und es hat sich auch für mich oder für den Podcast den Film, also zumindest den ersten, glaube ich, angeguckt, rausgesucht und angeguckt. Er kannte den auch von früher. Mein Kumpel kennt das auch. Naja gut, der hat halt gesagt, das ist doch dieser Fantasy-Scheiß. Also so, ne, die Meinung können wir jetzt nicht so gelten lassen. Aber der sich den Film größtenteils, glaube ich, angeguckt hat, hat gesagt, vom Feeling her war da nichts zum BDSM. Wenn man das jetzt weiß, kann man so ein, zwei Handlungen so ein bisschen von irgendeiner Frau so verstehen, aber sonst war das kein richtiges Feeling von, ah, okay, die meinen damit BDSM oder guck mal, so, das ist ja dumm, sub, irgendwie crazy mäßig so, ne? Von daher haben wir den Faktor auf jeden Fall schon mal. Und ja. Och Leute, ich will gar nicht gehen. Auch wisst ihr, was mir übrigens aufgefallen ist? Ich habe mir an der Tankstelle, wer kennt das? Vitamin Well Hydrate Water. Das ist so eine durchsichtige Flasche und so ein weißes Etikett, das schimmert dann so ein bisschen mit Golden und Bronze, rötlich, keine Ahnung. Das kaufe ich mir öfter mal, aber ich kaufe mir das immer in hell und jetzt habe ich mir das aus Versehen in Erdbeer-Rhabarber-Geschmack. Leute, ich hasse künstlichen Erdbeergeschmack, habe ich festgestellt. Also so in einem Joghurt finde ich schon sehr schwierig, da muss man schon gucken, aber nichts geht über echte Erdbeeren. Ich finde, das schmeckt fürchterlich, aber ich kaufe es mir ab und an, weil da ja gewisse Vitamine drin sind. Ich bin ja nicht so ein Vitaminverfechter, ne? Also, ihr könnt mich jetzt für verrückt halten oder Verschwörungstheoretiker, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht an Vitamine aus Obst. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube nicht. Und ich habe eine Doku gesehen, richtig interessant, auf Arte war die, über die Leber, glaube ich, ging das an sich. Und das war ganz interessant, da haben die gesagt, wenn du eine Orange am Tag isst, weil ja viele so auf Orangensaft schwören und keine Ahnung, super viele davon trinken, wenn du eine Orange am Tag isst, dann ist das auch nicht so zu groß, ne? Eine kleine Orange, dann ist das auch wirklich der Saft davon, der allerhöchste Bedarf deiner Leber. Alles, was du drüber trinkst an Orangensaft, was mehr als eine kleine Orange wäre, schädigt sogar die Leber, weil die Leber voll zu tun hat damit. Und negativ, ne? Also Leber hat ja immer viel zu tun an sich, aber und gerade mit Alkohol und dem ganzen Kram. Aber auch bei Obst geht das tatsächlich. Das fand ich so interessant. Da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich irgendwas mit Früchten zu mir nehme. Aber ich würde auch tatsächlich, ich weiß nicht, ich weiß, dass viele Nährstoffe und Vitamine und so weiter in Essen an sich drin sein kann, aber irgendwie glaube ich nicht an Obst. Ich kann euch das nicht sagen. Ich habe auch mal einen ewig langen Artikel, ich weiß noch, im Studium war ich da total drin, in der Bubble, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch die Basics von, dass dir das Obst gar nicht das vermitteln kann, was es. Och, ich müsste mich nochmal reinlesen, dann könnte ich euch das nochmal sagen, was es genau war, aber ich glaube da einfach nicht dran. Oh, wir empfehlen abwechslungsreich. Guck mal. Und warum, wenn ich hier so ein Vitaminwasser trinke, warum muss ich mich denn trotzdem noch normal ernähren? Oh Mann. Aber hier soll so viel Scheiße drin. Kühlen oder frischen Vitamin Well Hydrate enthält Vitamin C, Vitamin B12, die zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Hat ja gut geklappt, ein Todesmüde jetzt gerade. Ach nee, aber ich habe das gemerkt. Ich finde diesen Geschmack von dieser Erdbeere da drin so ekelhaft. Oh, aber gut, manche mögen das. Und ich finde die neue Deckelkonstellation todesnervtötend. Weil ich glaube nicht, dass das irgendwie der Umwelt hilft. Und beim besten Willen nicht. Naja. Gut, wir wollen uns um die Gore-Romane kümmern. Und ich muss trotzdem davon von dem Ekelwasser einen Schluck trinken, weil ich Durst habe. Und ich glaube, ich bin auch wirklich dehydriert. Ich habe gestern Abend dann nichts mehr getrunken an Wasser. Heute Morgen habe ich nur Multisaft dann getrunken und einen kleinen Kaffee. Juhu, die hatten laktosefreie Milch. Ist auch immer selten neuerdings. Beziehungsweise Hafermilch. Und ich habe gleich Bauchweh gehabt und alles. Also es war wohl nicht so gesund. Ich glaube auch, also das finde ich zum Beispiel auch verrückt. So viel Säure, wie im Orangensaft drin ist, das auf deine, also für jeden, der gerne Orangensaft trinkt, super gut, aber am besten davor die Zähne putzen. Weil die Säure greift den Schmelz so sehr an und wenn du direkt danach dann die Zähne putzt, schreibst du dir deinen ganzen Schmelz über auf Dauer ab, ne? Mach das nicht. Alles, was mit Säure ist, auch Tomaten und sowas, nicht danach direkt die Zähne putzen. Und wenn ihr nicht davor die Zähne geputzt habt, dann wartet so eine Stunde, ne? Es ist einfach besser. Ist so. Genau wie Kaffee auch. Man soll nicht direkt danach Zähne putzen. Naja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe so viel zu erzählen, was dir? Weil ich bin so alleine, aber woanders. Da quatsche ich ja nicht so mit mir selber. Das würde man ja hören hier im Zimmer. Und jetzt habe ich so viel zu erzählen für euch. Prost. Oh, dieser Geruch allein, dieser Geruch sagt schon alles. Warum nicht einfach Vitamine reinmachen ohne Geschmack? Irgendwas wollte ich eben sagen. Ich habe den Faden verloren, verdammt. Ich habe hier aber auch noch ein kleines Wasser. Vielleicht trinke ich das gleich mal mit. So, wir fangen einfach an, ne? Reicht dann auch. Die Igor-Romane sind eine Science-Fiction-Fantasy-Buchreihe des US-amerikanischen Autors John Norman, Pseudonym von John Lange, die erstmals 1966, müsst ihr euch mal überlegen, veröffentlicht wurden. Die Serie umfasst über 30 Romane und spielt auf einem fiktiven Planeten namens Gor, der als Gegenerde beschrieben wird, da er auf der gegenüberliegenden Seite der Sonne liegt und somit von der Erde nicht sichtbar ist. Die Romane sind für ihre detaillierte Welt, ihre Philosophie und ihre kontroversen Themen bekannt. Die Serie begann mit Townsman of God, Gor, Entschuldigung, 1966 und umfasst mehr als 30 Bände, wobei der neueste Roman im Jahr 2021 erschien. Obwohl die Popularität der Serie in den 1980er Jahren nachließ, fanden die Bücher eine treue Fangemeinde und wurden weiterhin veröffentlicht. Die Gore-Romane sind ein faszinierendes, wenn auch polarisierendes Stück der Science-Fiction-Fantasy-Literatur, das mit den Lesern komplexe Welten und provokante Themen sowohl anzieht als auch abstößt. Habe ich gut zusammengefasst? Doppelt geschrieben. Irgendwie kam es mir wichtig vor. Ja, das ist grundlegend dazu. Ich lese mal jetzt Inhalt. Inhalt der Gore-Romane. Die Handlung spielt in einer mittelalterlichen, anmutenden Welt, die von einer technologisch überlegenen außerirdischen Rasse, den Priesterkönigen, kontrolliert wird. Okay. Gor ist ein Planet mit den komplexen Gesellschaftsstruktur, die sich stark an Ehrbegriffe, Kriegertum und Hierarchien orientiert. Die Romane sind oft aus der Perspektive von Tal Cabot, geschrieben, einem Menschen, der von der Erde, der nach Gor gebracht wird und dort als Abenteurer und Krieger lebt. Die Bücher kombinieren Elemente von Science Fiction, außerirdische Technologien und Existenz der Priesterkönigin, Fantasy mit Schwertern, magieartigen Elementen und mystischen Kreaturen und Philosophie, besonders die Frage nach dem natürlichen Zustand der Menschheit. Ja, lese ich schon, hätte ich schon keine Lust zu lesen. Aber ich bin auch ein bisschen anders, ne? Ich lese halt sowas nicht. Ich bin fast gar nicht in dieser Fantasy-Welt. Was gibt es da noch? Fantasy, Science-Fiction-Welt. Ich habe natürlich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt das ins Thema Fantasy und so, aber ich habe natürlich Herr der Ringe gelesen. Und dann habe ich so ein, zwei Sachen von, oh Gott, wie hieß denn das nochmal? So russisch angehauchter Name, ganz bekannt. Naja, habe ich auch sowas gelesen, so die Basics, aber ich komme da nicht rein, ich kann das nicht. Mich reißt das nicht mit, wisst ihr? So, erstmal bin ich damit nicht groß geworden, aber ich finde einfach die ursprüngliche Literatur viel schöner. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es gut, wenn man das als Zeitvertreib zum Lesen nutzt, besser als Glotze. Kennt ihr das noch, dass man immer die Glotze, mach mal die Glotze ausgesagt hat? Also ich kenne das auf jeden Fall noch, war fürchterlich. Ja, die Kontroversen. Erstens, Darstellung von Geschlechterrollen und Frauenbildern. In der Welt von Gore sind die Geschlechtsrollen extrem traditionell und hierarchisch angelegt. Männer werden als natürlich Dominatoren dargestellt, während Frauen in ihrer Rolle als Unterwürfelin oft als natürlich zur Unterwerfung bestimmt beschrieben werden. Viele weibliche Charaktere in den Büchern sind versklavt und akzeptieren oder sogar genießen ihre Unterordnung. Kritik darüber, diese Darstellungen wurden vielfach als sexistisch und frauenfeindlich kritisiert, da sie traditionelle patriarchale patriarchalische Mensch, Klischee nicht nur reproduziert, sondern auch glorifiziert. Die Verteidigung der Fans und Befürworter argumentieren, dass die Romane eine philosophische Reflexion über menschliche Natur und soziale Rollen sind. Ja, es ist natürlich die menschliche Natur, dass Frauen sich so oder so unterwerfen. Es ist also nicht notwendigerweise eine Befürwortung dieser Konzepte in der realen Welt. Ja, also sorry, das kann man nicht rechtfertigen. Man kann es rechtfertigen mit, das ist ja Fantasy. Aber man kann es ja nicht rechtfertigen damit, dass man sagt, naja, das ist ja wahrscheinlich aus einer philosophischen Perspektive die menschliche Natur und die sozialen Rollen. Ach, was für ein Bullshit, Alter, wo lebt ihr denn? Oh Gott, das sind, also trotzdem denke ich, wer sowas schreibt, so übertrieben, ist halt eben auch gefangen in diesem Klischeebild und irgendwie besessen davon und will selber dominieren. Ich sag euch, wenn das rauskommen würde, dass er auch BDSM macht, ja, logisch, irgendwie. Gut, das nächste ist Glorifizierung von Sklaverei. Ein zentrales Thema der Bücher ist die Sklaverei. Auf Gor gibt es eine industrialisierte Versklavung, die sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Jedoch liegt der Fokus oft auf der weiblichen Sklavin. Diese werden detailliert beschrieben, einschließlich ihrer Unterwerfung psychischer Attribute. Oft wird die Sklavin als eine Art natürlicher Zustand dargestellt. Kritiker werfen Normen vor, die Sklaverei zu romantisieren, okay, verstehe ich, und sie als etwas Positives zu präsentieren, besonders für Frauen. Dies wird als problematisch angesehen, da er reale, historische und soziale Ungerechtigkeit verharmlosen könnte. Einige Leser interpretieren die Bücher als reine Fantasie, ja, das ist auch das Einzige, ne? Die sich nicht auf Realität übertragen lässt. Wir sehen die Sklaverei in Gore-Büchern eher als Metapher oder literarisches Werkzeug. Sag doch, bleibt doch bei Fantasie. Versucht euch doch nicht so reinzusteigern immer mit irgendwas. Das macht doch gar keinen Sinn. Also, ja, ich check's. Es ist auf jeden Fall Fantasy. Ich verstehe aber auch, dass Kritiker sagen würden, hallo, ne? Irgendwo geht's dann auch zu weit. Man kann das nicht immer wieder draufhauen und immer so als natürlich beschreiben. Aber wie gesagt, also das ist natürlich so ein Zwiespalt, weil es gibt schon so viele Bücher davon. Was habe ich Ihnen gesagt? 20, 30? 30. Es gibt schon so viele Bücher davon. Das heißt, man kann meistens immer nicht sagen, naja, das ist Fantasy. Das sind ja nur 2, 3 Bücher. Ne? Was regt ihr euch so darüber auf? So wie bei Shades of Grey damals war ja auch ein großer Aufschrei. Ja, aber es sind ja nur 3, 4 Bücher. Und es wird auch noch verfilmt und alles, aber dann ist es auch fertig mit der Thematik. Und da kommen ja gefühlt immer weitere. Es sind 30 Stück. Das heißt, es ist ja schon irgendwo eine kleine Welt erschaffen worden. Und dann ist es natürlich immer sehr kritisch irgendwie auf eine gewisse Weise. Aber letztendlich, ne, was reden wir groß? Wir glorifizieren die Sklaverei ja auch, ne? Gerade ich. Ja. Drittes Thema, was Kritik anstößt, ist BDSM-Elemente und Einfluss auf Subkulturen. Die detaillierte Darstellung von Machtverhältnissen und Unterwerfung hat zu einer Verbindung der Bücher mit der BDSM-Szene geführt. Tatsächlich gibt es eine Nischen-Subkultur namens Gorian Lifestyle. Wollen wir wissen, deren Anhänger die Philosophie und sozialen Strukturen der Gore-Bücher in ihren Lebensweisen umsetzen. Ja. Ne? Diese Szene betont Macht- und Unterwerfungsdynamiken, die im Buch beschrieben werden, oft in BDSM-Kreisen. Ich komme noch dazu, ne? Dann die Kritik dazu natürlich. Viele betrachten die Subkultur als problematisch, da sie die Bücher als Rechtfertigung für ungleiche Machtverhältnisse nutzt. Kritiker sehen hierin einen Missbrauch von Fiktion, um reale Machtmissbräuche zu legitimisieren. Okay, übertreib bei BDSM. Befürworter und Leser von Gorian Lifestyle argumentieren, dass die Subkultur als freiwillig dass die Subkultur auf Freiwilligkeit basiert und daher nicht mit dem realen erzwungenen Machtverhältnissen der Gesellschaft zu tun haben. Hä? Das liest sich gerade so, diese Verteidigung, als wenn die BDSMler, sagen wir sie mal so, sagen, naja, das ist ja freiwillig, das ist ja nicht so wie die realen erzwungenen Sachen in der Normalgesellschaft. Wir sind doch die Normalgesellschaft, das ist doch Schwachsinn. Naja. Aber, ich finde es einfach kritisch, sich auf sowas zu berufen. Das fühlt sich an, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Wie Fans, die zu sehr irgendwie was glorifizieren und nachmachen und dann in schlechte Sachen geraten, wisst ihr? Weil BDSM ist ja nun mal auch nicht so ungefährlich und nicht so einfach mal so, ich unterwerfe jetzt diese Frau, wisst ihr? Und dadurch finde ich das einfach kritisch. Einfach, I don't know. Wisst ihr, so muss man halt gucken. Und dann gibt es noch die Kritik der philosophischen Grundannahme. John Norman verwendet die Go-Romane, um seine persönliche philosophische Überzeugung zu verbreiten, die stark von Nietzsche und seiner Vorstellung von Willen zur Macht beeinflusst sind. In den Romanen wird oft argumentiert, dass moderne Gesellschaften die natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern unterdrückt und dass Go eine Rückkehr zu einer ursprünglichen Ordnung darstellt. Dass die moderne Gesellschaft die natürliche Unterordnung zwischen den Geschlechtern unterdrückt. Naja, das ist total natürlich, dass Frauen sich unterwerfen. Oh Gott. Die Kritik dabei ist, die Philosophie wird als rückschrittlich angesehen und als Versuch interpretiert, soziale Fortschritte wie Gleichberechtigung zu delegitimieren. Mann. Die Fans verteidigen dies. Sehen darin eine Provokation, Auseinandersetzung mit Fragen zur Natur und Kultur, die den Leser zum Nachdenken anregen sollen. Ja, wenigstens nur nachdenken. Und dann gibt es noch die literarische Kritik. Neben den inhaltlichen Kontroversen wurde Gore-Roman auch wegen ihrem literarischen Stil kritisiert. Viele Leser empfinden sie als repetitiv, so, da sich Themen und Handlungsstränge häufig wiederholen, besonders die ausschweifenden Beschreibungen und Sklavenrituale und soziale Hierarchie werden als ermüdend wahrgenommen. Ja, guck, das schreibt er nämlich dann ausführlich, ausschweifend und detailliert. Das andere ist immer alles so halb gleich, man kennt das und es wird sowieso todeseinfach geschrieben sein. Aber, ne, und komisch, wie kann das sein, dass man da vielleicht irgendwie zu sehr in diesem sexuellen Fest hängt? Komisch, komisch. Naja, so, jetzt haben wir nämlich diese Verbindung zu Gorian Lifestyle und BDSM. Genau. Was habe ich dann noch? Ach genau, dann habe ich noch so ein, diese Begrifflichkeit bin ich drüber gestorben, das wollte ich dann auch mal aufschlüsseln. Parallelen zum BDSM. In den Go-Romanen spielen Machtverhältnisse, Dominanz und Unterwerfung eine zentrale Rolle. Diese Dynamiken sind auch zentrale Aspekte des BDSM, der BDSM-Praktiken, insbesondere bei Beziehungen, die als Dominance and Submissive, DS, basieren. Viele Leser, die BDSM-Community aktiv sind, haben in den Büchern Parallelen zu ihren eigenen Interessen gefunden. Gemeinsamkeiten. Machtspiele, sowohl in den Gore-Romanen als auch in den BDSM, gibt es oft um einvernehmliche Machtverhältnisse, wobei eine Person die Rolle des Dominanten übernimmt und die andere sich in die Rolle des Unterwürfigen fügt. Die Bücher beschreiben detailliert Rituale und Hierarchien, die die Beziehung zwischen Herr und Sklavin oder Meister und Kajira, wie sie in den Romanen benannt wird, prägen. Ähnliche Rituale gibt es in der BDSM-Szene, wo klare Regeln und Grenzen eine wichtige Rolle spielen. In der BDSM-Welt basieren Machtverhältnisse auf gegenseitigem Konsens. Viele Gorian-Lifestyle-Praktizierende betonen, dass sie diese Prinzipien nur in einvernehmlichen Beziehungen umsetzen. Ja, ist es so? Ich weiß es nicht. Ja. Bisher stört mich eigentlich nur, dass es unbedingt Frau-Mann sein muss. Also Mann-Dom-Frau-Sub. Wisst ihr? Sonst ist es mir eigentlich egal. Mich stößt es nicht an. Ich würde es nie lesen. Mich juckt es nicht. Kommt mir jetzt jemand und bewirbt sich und ich sage, ich bin Korean. Das geht ja gar nicht. Stimmt, es geht ja gar nicht, dass sich jemand bei mir bewirbt und sagt, ich bin Korean-Lifestyle-Typ, weil der wäre ja Dom. So einfach nur von der Logik her. Von daher, ne? Genau, Parallelen waren das. Jetzt habe ich die Unterschiede zum BDSM. Trotz der Überschneidung gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Romanen in den realen BDSM-Szene. Nicht einvernehmliche Unterwerfung in den Gore-Romanen. Die Bücher stellen oft Beziehungen dar, in denen Sklaverei und Unterwerfung erzwungen werden. Das widerspricht der zentralen Prinzipien des BDSM, von Konsens und Kommunikation entscheidend sind. Wo kommen, ja. Philosophische Begründung, in den Go-Romanen wird die Unterwerfung von Frauen als natürlich und ich kann es nicht mehr hören, und biologisch vorherbestimmt beschrieben. BSM hingegen basiert auf der Idee, dass Macht und Unterwerfung später eine persönliche Präferenz in keiner biologischen Notwendigkeit sind. Und jetzt habe ich dann noch den Unterschied, also die BDSM-Seite. Fokus und auf Konsens und Sicherheit in dem BDSM sind einfach nämlich Absprachen, das Einhalten von Sicherheitsprotokollen essentiell. Die Grundsätze fehlen in den Romanen, wo die Unterwerfung oft gewaltsam und alternativlos dargestellt wird. Und das ist für mich dann gut, okay, es gibt ja auch so, ne, Entführungsspiele und so weiter. Ich wollte gerade sagen, das ist dann für mich kein BDSM mehr und man kann sich als BDSMler nicht, finde ich, so gut darauf berufen. Was willst du, jetzt stell dir mal vor, jetzt ist so ein Typ, ne, BDSM-Szene, BDSM-Party, alle sind nett miteinander, dann unterwirft der eine sich und der andere, ist ja egal, welches Geschlecht. So, und dann kommt so ein Typ und sagt, ja, ich bin aber Gorian, ich will mal Korean sagen, Gorian Lifestyle BDSMler. Und dann sage ich, ja, hä? Aber Gorian bedeutet doch, sich zu unterwerfen mit Zwang und dass die Natürlichkeit bedeutet. Und das ist ja Bullshit. Es ist ja einfach Bullshit. Das, also für mich bedeutet nicht die biologische Grundlage, dass eine Frau sich zu unterwerfen hat. Ich kann das verstehen, dass man sich noch auf alte Normen und Werte beruft und das eben früher so war, Jäger-Sammler, ne? So, und die Frau gehört nun mal zu den Kindern und so weiter. Aber nehmen wir diesen Fokus, dass der Mann das Essen ran schafft, arbeiten geht und die Frau zu Hause ist, sich um den Haushalt und die Kinder kümmert, bedeutet das ja trotzdem nicht eine Unterwerfung des Mannes gegenüber, sondern das Leben bedeutet das. Von daher, also das, ne? Also es ist, das ergibt für mich einfach keinen Sinn, sich dann als BDSMler zu tun oder beziehungsweise, dass man sagt, das sei eine BDSM-Richtung oder eine Fetisch-Richtung oder so. Weil ich finde, das gehört da einfach nicht hin. Ich finde, das ist einfach, wenn ich lese, dass das gewaltsam ist, eine Frau zu unterwerfen und dass ihre natürliche Position ist, wenn sie das nicht checkt, dann muss sie halt gewaltsam und ne, so weiter zwanghaft unterworfen werden. Dann bin ich da raus. Also dann finde ich das auch verwerflich tatsächlich, dass, naja. Wir lesen mal weiter, ne? Wo war ich denn jetzt, verdammt? Ach so, Unterschiede. Der Gorian Lifestyle. Die Verbindung der Romane zu BDSM wurde durch die Entstehung des Gorian Lifestyle verstärkt. Diese Subkultur basiert auf einem philosophischen und... Nein, die brauchen nicht mit Philosophie kommen. Das können wir mal echt streichen. Ich krieg da langsam Krätze, ne? Also, dass da... Die tun, als wenn sie sonst was für schlau sind, aber dabei sind's... Aber ich muss jetzt einmal Dampf ablassen. Dabei sind's irgendwelche Schundromane, ja? Die du für 99 Cent wahrscheinlich beim Bahnhof bekommst. Also, jetzt tun die auf... Ja, wir sind ja sehr philosophisch und der meint ja sehr viel in seinen Romanen. Digga, das ist einfach einer, der sich so eine Welt zusammengebaut hat in seinem Kopf, weil ihn total stresst, dass er in dem Neuleben nicht mitkommt und sagt, aber eine Frau gehört dominiert und unterworfen. Also sorry, und wie detaillierte Sexszenen oder beziehungsweise Unterwerfungsmachtsachen werden dann komischerweise ganz extrem und ausführlich und ausschweifend beschrieben. Denk doch mal nach, sorry, wie viel Fan will man denn sein? Also, ja, naja. Ich muss mich kurz aufregen. Philosophisch hat mich einfach fertig jetzt gemacht auf Dauer. Und sozialen Konzept der Gore-Roman und überträgt sie in das reale Leben. Praktiken der Gore-Lifestyle. Hierarchische Beziehung. Viele Goreaner leben in Beziehungen, die klar auf Dominanz und Unterwerfung berufen. Ähnlich wie die S-Bereich von BDSM. Nee, auch nicht ähnlich. Möchte ich nicht hören, ist nicht ähnlich. Also, ne? Da frage ich mich jetzt wieder aber, weil ich mich ja gerade so aufrege, frage ich mich gerade wieder, ist es dann der ganzen Lifestyle, also Leben, oder ist es dann nur Rollenspiel fetischtechnisch? Das ist die Frage, ob sie es den ganzen immer zu durchziehen, dann... Naja. Was hatte ich schon? Kajira-Rolle... Weibliche Anhänger des Gorian Lifestyle übernehmen oft die Rolle der Kajira, eine Sklavin, die ihren Herrn dient. Die schließt oft das Tragen bestimmter Kleidung und Schmuckstücke wie ein Halsband ein, die ihre Rolle symbolisieren. Philosophischer Unterbau. Anhänger glauben oft, dass sie die Bücher verschriebenen Geschlechterrollen hierarchisch natürlicher und ursprünglicher seien als sie. Egalitären Konzepte der modernen Gesellschaft. Ach, Horizonteröffnung nenne ich das einfach, ne? Schlauer werden bedeutet das, dass man machen kann, was man will. Kritik, Missverständnisse über Konsens, obwohl viele Praktizierende betonen, dass der Goran Lifestyle auf Freiwilligkeit basiert. Nee, stimmt ja nicht. Gibt es Kritik daran, dass sie einige Anhänger die philosophischen Konzepte der Romane benutzt, um ungleiche Machtverhältnisse zu rechtfertigen? Ja, eben. Was ist denn daran freiwillig, wenn da oben steht, dass sie auf jeden Fall auch manchmal unter Zwang und so weiter unterworfen werden? Und was ist dann jetzt freiwillig? Ach so, klar, der biologische Ursprung ist das Freiwillige. Innerlich haben sie es doch drinne, die Frauen. Mensch, die Frauen. Also ich habe mich noch nie so angegriffen gefühlt von etwas wie da gerade. Also hier im Podcast. Außer von verrückt. Abgrenzung von BDSM. Nicht alle BDSM-Praktizierenden fühlen sich mit Goran Lifestyle wohl, da dieser als rigider und dogmatischer empfunden wird, als er flexibel auf den Konsens basierenden Philosophie von BDSM. Ja, also sehe ich auch so. Finde es bekloppt einfach. Sorry. Aber ich will mal kurz, ich habe mir nicht einmal ein Bild, oder ich habe erstens keins gesehen, aber auch nicht jetzt gezielt danach gesucht, wie so eine Kajira aussehen soll. Bilder. Ach so, ich dachte gerade, ich habe mich verguckt. Also es ist nur so ein Gewand mit so einem Dings in der Mitte, ein Halsband. Ja. Soll ich jetzt was über den psychologischen Aspekt von solchen Frauen erzählen? Sagen, was ich denke? Ich glaube, ich lasse das. Aber wenn man schlau ist, kann man eins und eins zusammenzählen. Warum Frauen das dann machen wollen, warum sie dann diese Gewalt brauchen. Ne? So, ich will da nicht weiter drüber. Ich will auch nicht zu sehr urteilen. Das habe ich gelesen. Kritische Betrachtung der Verbindung. Während der Überschneidung gibt, sollte der Zusammenhang zwischen Goran und BDSM differenziert betrachtet werden. Die Bücher und der Goran Lifestyle werden manchmal von Kritikern benutzt, um BDSM allgemein zu kritisieren, obwohl BDSM-Community strenge Standards für Konsenssicherheit haben. Viele BDSM-Praktizierende betrachten die Goran als Fantasy-Literatur und lehnen sie darin propagierenden Geschlechterrollen und Hierarchien ab. Ja, ich auch. So, und dann habe ich nämlich noch was über diese Kajira herausgesucht, was das überhaupt bedeutet. Weil wir wollen ja das Prinzip des Sklavens weiblich, müssen wir ja betonen, einmal verstehen hier in der Folge, beziehungsweise in dem Roman. Also habe ich mir das mal rausgesucht und habe psychische Merkmale und Erscheinungen, Verhaltensmerkmale, Ausbildung und Fähigkeit, psychologische Merkmale und soziale Rollen und Symbolik. Es ist wirklich wieder mal viel, aber wir versuchen uns ein Bild zu schaffen von diesen Allgemeinsklaven. Das ist so lächerlich. Also ich weiß auch nicht, warum ich mich so angegriffen davon fühle, aber mich nervt dieses, wir sind so, weil wir philosophisch dahinter blicken, weil wir sind ja so slau und das ist ja natürlich biologisch, hallo, früher gab es ja auch diese Geschlechterrollen, ja, aber man hat niemanden gezwungen dazu. Also klar, man konnte nicht anders, aber wo ist das biologisch vorgesehen? Das ist, naja. Weißt du was, ich will mal kurz nebenbei ChatGPT was fragen. Oh, ich habe einen Buchstabe vergessen, ja. Ich habe nämlich gefragt, ChatGPT, ob es biologisch so vorgesehen ist, dass eine Frau sich einem Mann unterwirft. Biologisch gesehen gibt es keine klare Grundlage dafür, dass Frauen sich Männer unterwerfen sollen oder müssen. Solche Vorstellungen stammen eher aus kulturellen, sozialen und historischen Konzepten. Ach so. Naja, so, wir gehen auf die Kajira, ich finde es so einen beschissenen Namen. So, habe ich jetzt auch gesagt. Psychische Merkmale und Erscheinungen. Schönheit und Attraktivität. Die Kajire. Was, jetzt ist da AE hinten? Kajire. Werden oft als außergewöhnlich schön beschrieben, wobei die Attraktivität ein wesentlicher Merkmal ihrer Rolle ist. Viele von ihnen werden speziell ausgewählt oder trainiert, um die Wünsche ihrer Besitzer zu erfüllen. Ach, weil die so schön sind. Also, ja, man muss ja irgendwas noch sagen, ne? Weil nur die schönsten Frauen unterwerfen sich, ne? Also, die Hässlichen würden das nie machen, weil die sind ja alle hässlich. Was will man damit denn erreichen? Das ist ja auch wieder so bekloppt, so psychologisch bekloppt. Naja. Meistens tragen K-Punkt, sehr wenig Kleidung und aufreizende Outfits. Komisch auch das, weil das, ne, die müssen ja den Mann auch verführen. Die Unterwerfung und Zugänglichkeit betont. Zugänglichkeit, auch toll, auch ein ganz toller Begriff. Was für ein Typ, Alter. Typisch ist das sogenannte Kaschierkleid oder Kamisk. Ein einfaches, kurzes Kleid, das ihre Schönheit hervorhebt. Sie tragen oft Halsbänder mit dem Namen ihres Besitzers und einem Symbol, das ihre Sklavenrolle kennzeichnet. Viele K-Punkts sind mit einem Sklavenbrand gekennzeichnet, ein Symbol auf der Haut, das ihre Versklavung bestätigt. Dieses Zeichen wird als eine Art Eigentumsnachweis betrachtet. Verhaltensmerkmale. Unterwürfigkeit. Eine K ist vollständig ihrem Herrn unterworfen und zeigt bedingungslose Gehorsam. Ihre Unterwerfung wird nicht nur als Pflicht, sondern auch als Teil ihrer Identität dargestellt. Ach so, ohne dieses ist sie nichts. Eleganz und Anmut. K werden oft darauf trainiert, sich mit besonderem Anmut zu bewegen, da ihre Bewegung, ihre Schönheit oder Hingabe zum Ausdruck bringen sollen. Freundlichkeit und Demut. Eine K spricht ihren Herrn respektvoll an und ist oft mit demütigen Gesten und Formulierungen ausgestattet. Wisst ihr, wo ich gerade drüber nachdenke? Ob diese Ks auch miteinander kommunizieren oder ob die gar nicht anders dürfen, als zu Hause zu sitzen? So, wisst ihr? Oder im Käfig, im Käfig. Und dann wird sie nur ausgelöst zum Abficken. Ausbildung und Fähigkeit. K erhält eine umfassende Ausbildung, um ihre Rolle zu erfüllen. Dienstfertigkeit, sie werden geschult, ihre Herren als in allen Bereichen zu bedienen, einschließlich Haushalt, Unterhaltung und persönliche Dienstunterhaltung. Erotik und Verführung, ganz komisch. Ein zentraler Aspekt ihrer Ausbildung ist, ihren Besitzer zu erfreuen, sei es durch Tanz, Musik oder erotische Darbietung wie dem berühmten Tanz der Sprache und Kommunikation. K lernen einen respektvollen poetischen Ausdrucksweise, um ihren Herrn zu schmeicheln und ihn zu ehren. Achso, da kommt noch soziale Rolle, vielleicht hilft das. Psychologische Merkmale, Hingabe und Loyalität. Eine K wird oft als völlig loyal gegenüber ihren Herren dargestellt. Ja, wir haben es verstanden. Diese Hingabe ist sowohl ein Resultat von Erziehung als auch eine Darstellung von Natur und Kultur der Gore-Romane. Innere Erfüllung. In den Romanen wird oft betont, dass K in ihrer Unterwerfung Erfüllung und Glück finden, da diese angeblich ihrer natürlichen Rolle entspricht. Eifersucht und Konkurrenz in Haushalten mit mehreren Ks kann es zu Konkurrenzkämpfen kommen, da sie die Gunst ihres Herrn wetteifern. Natürlich. Bitchfight. Ein bisschen mit Schlamm auch. Wäre nett. Soziale Rolle, das will ich ja wissen. Eigentum des Herrn. Ein K wird als Besitz ihres Herrn betrachtet, ohne eigene Rechte und Entscheidungsfreiheiten. Ihr Hauptziel ist es, ihren Herrn Freude und Nutzen zu bringen. Klar, Frauen sind nur dafür geschaffen worden. Die haben kein eigenes Feeling, die haben keine eigenen Bedürfnisse, auch nicht biologisch natürlich, so von der Logik her, ne? Haben sie auch keine eigenen Bedürfnisse, sondern sie sind eigentlich echt nur für den Typen da. Ich weiß, es geht auch noch um andere Sachen in den Büchern, aber langsam kotzt mich das, diese Rollen nur an, ne? Untere Stellung und Sozialgefüge von Gore stehen Kars ganz unten in der Hierarchie. Selbst freie Frauen, die nicht versklavt sind, betrachten Kars oft mit Verachtung. Wert und Status. Der Wert eines K wird durch die Schönheit, Fähigkeit und Zufriedenheit ihres Herrn bestimmt. Was war nochmal meine Frage? Ob die miteinander kommunizieren? Naja, wir haben ja schon gehört, dass mehrere manchmal in einem Haushalt leben. Also können die ja wohl miteinander kommunizieren. Ja. Naja, und machen den Haushalt und so weiter. Okay. Warte mal. Ich frag. Oh, es ist windig. Ob die alleine rausgehen dürfen, habe ich jetzt gefragt. Abhängigkeit. Ja, wenn der Herr es erlaubt, kann eine K bestimmte Aufgaben außerhalb des Hauses übernehmen, zum Beispiel Einkäufe erledigen und Botschaften überbringen. Ohne ausdrückliche Erlaubnis wäre dies jedoch verboten. Kann ein Herr, eine andere klauen, eine andere K klauen? Weil wie würdest du das denn sagen? Abspenstig machen? Der ursprüngliche hat das Recht, seine gestohlene K zurückzufordern und gegen gegebenenfalls Vergeltung zu üben. Verstehe. Okay, verstehe. Naja. Ich hatte noch Symbolik. In den Go-Romanen wird die K als Symbol für extreme Unterwerfung dargestellt. Allein das Extrem, naja. Das oft mit der Natur. Wenn es denn extrem ist, wieso ist es denn dann die Natur und ursprüngliche Geschlechterrollen? Warum? Also das eine widerspricht doch dem anderen. Begründet wird. Dann irgendwo würde es doch bei allen Frauen dann plötzlich Klick machen, wenn man so eine Welt wieder erschaffen würde, wie zu Urzeiten, keine Ahnung. Dann würden das doch bei allen irgendwann Klick machen und sagen, ja, natürlich ist meine natürliche Unterwerfung. Warum muss es dann extrem mit Gewalt sein? Eins und eins ergibt da einfach nicht zwei. Auch wenn die das sonst wie versuchen zu rechtfertigen. Sie ist eine Verkörperung der Idee, dass Frauen in ihrer Hingabe und Unterwerfung Erfüllung finden könnten. Ein Konzept, das in der realen Welt vielleicht kritisiert wurde. Okay, was ist denn was für eine Zeitform hier? Ja. Ich weiß es nicht, Leute. Ich gucke mir jetzt nochmal kurz die Gore-Roman-Cover an. Gore-Romane. Oh. Romane-Cover. Okay. Ja, gut, ist natürlich mit viel Fantasy-Kram so dazwischen. Ich gucke gerade, wo Frauen sind. Eine Frau hinter Gittern auf jeden Fall. Das ist schon oft eine Frau vorne drauf, aber meistens irgendwie nur das Gesicht. Oh, ist was? Das ist an den Haaren? Ach nee, eine Frau, die vorne. Oh Gott, wie heißt das? Vorne vors Schiff gespannt wurde, wie so eine Galionsfigur. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Bugheck? Bugheck? Ich weiß nicht. Ganz viel auf jeden Fall immer so ein Gesicht von irgendeiner Frau. War wohl das Einfachste, malen zu lassen, wie es hier aussieht. Einfach Flash Gordon dazwischen, hä? Hey. Einfach Gorbatschow dazwischen. Die Jäger von Gore. Oh, warte mal. Gibt es prominente Fans von den Gore-Romanen? Ich sage, er weiß keine. Oh. Hä? Ich will nicht. Mainstream-Kultur weniger präsent, prominent die. Öffentlich Fans der Gore sind selten und das liegt vor allem an den kontroversen Themen. Mögliche prominente Fans, gibt keine öffentlich bekannten prominenten Fans der Gore. Es geht auch möglich, dass einige Personen der Unterhaltungsindustrie oder Schriftstellerkreisen die Werke kennen und schätzen, da aber nicht öffentlich äußern. Nee, weiß man nicht so. Schade, würde mich mal interessieren. Gut, ne? Oh, wisst ihr, ich habe so Bock momentan darauf, so ein True-Crime-BDSM-Folge mal zu machen. Ich muss da mal recherchieren, da hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Ja, das war die Woche, die Folge. Meine Lieben, ich muss mir, glaube ich, in der Stadt gleich mal Nasenspray holen. Mich nervt das total mit meinem Nasenloch. Es ist nur so ein bisschen. Ich sag das gestern durch diese scheiß Klimaanlage wieder gewesen. Ich hasse sowas. Und mich hat das auch noch angepustet. Ich habe das immer wieder anders umgestellt, weggemacht und naja. Gut, ich hoffe, ihr bleibt gesund, ich bleib gesund, wir alle bleiben gesund und ich hoffe, bis wir uns die nächste Woche hören, denn nächste Woche ist schon die erste Adventsfolge, Leute. Oh, Trommelwirbel, richtig verrückt. Ich habe noch nichts geschrieben. Ich habe noch nichts geschrieben, aber ich kann mich eigentlich hinsetzen. Ich habe die Idee, ne, und ich kann mich eigentlich hinsetzen und dann habe ich das in so ein, zwei Stunden fertig, das erste Kapitel sozusagen. Ja. Ich bin ganz schön kaputt. Ich könnte mich jetzt hinlegen, jetzt so ein bisschen Profi, mal ein bisschen so Gilmis anmachen. Schlafi. Ja. Und von BDSM träumen. Lasst uns zusammen jetzt einschlafen und BDSM träumen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Woche. Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herrin Sabina.